Wir haben einen guten Gott, einen allmächtigen Gott und ein wunderbares Evangelium. Und wir Christen, wir können das gute Evangelium hören und wir können es lesen. Wir können es sogar glauben und uns daran erfreuen. Und wenn wir das tun, entsteht Hoffnung, vielleicht sogar zwischendurch einmal Begeisterung drüber. Und das ist gut und das ist richtig. Aber was geschieht, wenn es dann in deinen natürlichen Umständen nicht gleich so toll aussieht, wie man es gehört und gelesen hat? Was machst du dann? Diese Frage muss man sich stellen, weil man muss den Dingen schon auf den Grund gehen und man muss sie auch konfrontieren. Insgeheim fangen viele Christen dann an, am Wort zu zweifeln, wenn es nicht so im Leben so gleich so toll aussieht, wie man es eben gepredigt bekommen hat. Und dann wird Gott und auch sein Wort, seine Wahrheit hinterfragt. Dann stellt man praktisch, und das ist ein grober Fehler, die sichtbaren Umstände auf dieselbe Ebene wie das Wort, das Evangelium. Und damit tut man sich keinen Gefallen, sage ich jetzt einmal. Die sichtbaren Umstände sind vielleicht eine Wahrheit im Natürlichen, aber sie sind nicht die Wahrheit des Geistlichen. Und wir Christen müssen die Wahrheiten des Geistlichen höher einstufen, höher und besser bewerten als die Dinge des Natürlichen. Das ist dann eine Art Glauben, ein Glaube, der Ergebnisse bringt. Also mach nicht den Fehler und hinterfrage plötzlich, ob das Wort dann wahr ist, wenn es nicht gleich so aussieht. Sondern manchmal dauert es ein Stück, bis das Wort sich erfüllt, aus verschiedensten Gründen. Und wenn du die natürlichen Dinge gleichstellst oder höher stellst, vor allem auch die negativen Dinge, dann zieht es dich geistlich und auch emotional nach unten. Das ist ja nicht schön, wenn man im Loch sitzt, wenn man deprimiert ist. Und vor allem blockiert es dann auch den Glauben. Und der Glaube ist notwendig, um das Unsichtbare, das im Geist ist, das Wunder oder die Gebetserhörung, um das hervorzubringen. Also muss die geistliche Wahrheit unbedingt über der natürlichen Wahrheit stehen. Also deshalb lesen wir das Evangelium, deshalb hören wir das Evangelium, denken drüber nach, machen uns da Gedanken und suchen Zusammenhänge aus den Schriften, damit dieses Wort auch echten Glauben erzeugt. Die Bibel sagt uns in Hebräer 11,6, dass du ohne Glauben Gott nicht gefallen kannst. Das geht einfach nicht. Ich habe mir heute so gedacht, wie könnte man das in einem Beispiel ausdrücken. Und das ist mir so eingefallen, wenn du denkst, der Sündenfall, das war ein Riesenfall, nicht bloß ein kleiner Stolperer. Das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn jemand aus 1000 Meter Höhe runterfällt. Von oben ganz tolle Herrlichkeit, die Adam ja hatte, bis 1000 Meter nach unten auf diese kaputte, natürliche, sündige Welt, und er versucht krampfhaft irgendwie da wieder hochzuspringen. Wie hoch springt der Mensch normaler aus dem Stand? Halben Meter, wenn er gut ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn er sich ein paar Sprungfedern unten dran schnallt, springt er vielleicht ein paar Meter hoch, aber die 1000 Meter schafft er einfach nicht. So ist jemand, der versucht, ohne Glauben, dann aus Werken wieder dahin zu kommen, von wo er gefallen ist, wo die Schöpfung gefallen ist. Er ist genauso aussichtslos wie ein Christ, wenn er versucht, aus Werken, aus guten Werken, egal was er versucht, diese Höhe wieder zu erreichen, diese Herrlichkeit Gottes, aus der er rausgefallen ist, wieder zu erreichen. Also es geht nur über die Schiene des Glaubens, nicht aus Werken. Und unser Vater des Glaubens, das ist Abraham, der soll uns immer wieder auch ein Beispiel sein, ein Vorbild sein. Abraham glaubte Gott, erklärt uns der Paulus im Römer 4 ab Vers 17. Er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. So, das sind jetzt doch von Vers 17 bis 24 ein ganzes Stück, aber da steckt sehr viel drin. Also da, wo im Natürlichen für Abraham keine Hoffnung mehr war, er hat sich angeschaut, fast 100 Jahre alt, geht nicht mehr, Kinder kriegen ist vorbei, Sarah das gleiche Problem, aber er glaubte trotzdem. Er hatte eigentlich im Natürlichen keine Hoffnung, hat aber trotzdem gehofft und geglaubt, dass dieser Gott, der ihm die Verheißung gegeben hat, die Verheißung auch erfüllen kann. Das heißt hier, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes und wurde im Glauben gestärkt, weil er Gott die Ehre gab. Also er gab Gott durch Glauben die Ehre und dieses Ehren Gottes hat ihn auch im Glauben wieder gestärkt. Er war praktisch, haben wir hier gelesen, der vollen Gewissheit, dass Gott das, was er ihm versprochen hat, auch tun kann. Er hatte auch die zwei Möglichkeiten. Er schaute auf die natürlichen Umstände, auf seinen und Sarahs Leib. Da war einfach die Chance gleich null. Und dann hat er die höhere Wahrheit genommen, die Verheißung Gottes, und hat auf die geschaut. Und da war die Verheißung 100% oder die Chance 100%. Und darauf hat er sich gestellt, weil er seinem Gott glaubte. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Damit ist er wieder zurückgekommen, die 1000 Meter im Gleichnis, hoch auf die Ebene der Herrlichkeit. Und da hat sich es auch erfüllt. Und hier sagt der Paulus sogar noch weiter, es ist nicht nur wegen Abraham aufgeschrieben worden, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern dieses Glauben zur Gerechtigkeit ist auch um unseretwegen geschrieben. Uns soll es zugerechnet werden, uns soll der Segen, den Abraham mit seinem Glauben auch von Gott erlangte, uns soll dieser Segen auch erreichen. Gott hat Abraham gesagt, alle Generationen nach ihm sollen diesen Segen bekommen. Und durch Jesus sind wir Nachkommen Abrahams und Erben des Segens. Also er glaubte seinem Gott, der das, was nicht da ist, ruft und dann ist es da. Er glaubte einem Allmächtigen, einem wunderwirkenden und sogar einem liebenden Gott. Das im Alten Testament. Ja, wo der liebende Gott nicht unbedingt so direkt offenbar geworden ist. Aber Abraham hatte ihn als liebenden Gott offenbart bekommen. Gott war sein Freund und Abraham war Gottes Freund. Da muss sich jeder wieder fragen, wie sieht mein Glaube aus? Wie kann ich Abraham als Vorbild für meinen Glauben nehmen? Glaube ich mehr den schlechten Umständen oder dem, was einfach vom Natürlichen nicht möglich ist? Oder glaube ich an den Gott, der das Nichtseiende ruft, als wäre es da und dann ist es auch da? Da musst du dich entscheiden, das kann keiner dir abnehmen. Und natürlich darfst du auch auf Abraham schauen, weil sein Glaube wird dir heute noch zugerechnet. Das bringt dir einen Segen. Gut, durch Jesus hat Gott für die ganzen Verheißungen, auch die, die Abraham gegeben hat und seiner Nachkommenschaft, ein Ja und ein Amen gesprochen. Das haben wir ja letztes Mal gehört. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes durch uns. Aber jetzt stellen wir uns dann die Frage, wie können wir nun diesen Segen wirklich auch empfangen? Wie sieht der Plan im Neuen Testament aus? Wie hat sich Gott das ausgedacht? Weil er möchte uns ja segnen, weil er liebt uns ja so sehr. Und im Evangelium ist uns ein Geheimnis, das früher ein Geheimnis war, jetzt wieder offenbart worden. Durch Paulus ist dieses Geheimnis offenbar geworden. Die Christenheit hat das Geheimnis dann oft mal wieder verloren oder die Offenbarung des Geheimnisses verloren, dann ist mehr wieder ein Geheimnis geworden. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo dieses Geheimnis wieder ganz neu aufgedeckt wird, offenbar gemacht wird. Und dieses Geheimnis lautet Christus Jesus in uns. Kolosser 1, 27. Da steht drin, ihnen, den Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Aussage ist ganz existenziell wichtig für einen Christen im Neuen Bund. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Juden vor Jesus, die hatten diese Hoffnung. Aber für die war das ein Geheimnis. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Sie wussten, die wird irgendwann kommen, aber sie wussten nicht wie. Das war ihnen irgendwie verborgen. Das war einfach noch nicht offenbar. Aber der neue Bund durch Jesus hat dieses Geheimnis jetzt den Heiligen offenbart. Christus in uns. Und der Paulus hat es, ja, möchte ich fast sagen, weltweit dann bekannt gemacht mit seinen Predigten, mit seinen Schriften. Und ich bin froh, dass der Paulus nicht gesagt hat, Christus in mir und Christus in den Aposteln, sondern er sagt, Christus in euch. In allen Christen praktisch gesagt. Er schreibt da an die Kolosser. Christus in euch. Christus in den wiedergeborenen Gläubigen und damit auch in uns. Nicht nur die damals, das ist eine zeitlose Sache. Christus in uns ist damit gemeint. Ist dir das bewusst? Jesus in dir. Oder siehst du Jesus immer noch als den, der da oben an? Meinen ja viele, der da oben. Und viele machen dann im Lobpreis, schauen nach oben, heben die Hände nach oben. Jesus da oben ist nicht verboten. Aber man sieht oft, welche Haltung oder welche Einstellung die Christen da haben. Dem muss bewusst werden, Jesus ist der da drinnen, der in mir, in meinem Herzen, in meinem Geist, in meinem Körper. Da ist Jesus, da ist er mir nahe. Christus, Jesus, da drin, in dir, in mir, in deinem Geist, in meinem Geist, da ist er ganz nah. Das muss dir viel, viel, viel mehr bewusst werden. Dann hast du da deinen Ansprechpartner im Gebet in dir. Da brauchst du nicht beten, noch nach oben. Da gab es einmal ein Buch, das hat geheißen, nur bis zur Zimmerdecke. So ungefähr das Gebet, das kommt bis zur Zimmerdecke, weiter rauf kommt es nicht, kommt nichts mehr raus. Eben, in der Zimmerdecke oder oben am Dachboden ist er ja nicht. Er ist ja in uns und da ist er nahe. Und das musst du wissen, wenn du betest. Dein Ansprechpartner ist ja schon da. Und da wird das ganze Beten ein bisschen einfacher, aber du musst ein bisschen umdenken. Nicht der da oben, sondern der da drinnen, in mir drinnen. Und wenn du dich auf das mehr und mehr konzentrierst und ausrichtest, wirst du ihn auch viel mehr erleben. Dieses Geheimnis soll uns nicht mehr ein Geheimnis sein, sondern es soll uns klipp und klar sein, es soll uns offenbar sein. Ja, und da müssen wir Christen dran arbeiten. Da muss ich das lehren und predigen, aber da muss man auch dann das aufnehmen und drüber nachdenken und auch das so beten, Herr, mach uns das mehr bewusst oder mach mir das mehr bewusst, wer du bist, wo du bist, wie ich mit dir in Kontakt kommen kann, in Gemeinschaft treten kann. Diese Sache Christus in euch, in uns, in mir, Herr, mach mir das viel mehr bewusst, dass ich darüber Offenbarung bekomme und auch damit wieder das Sprachengebet mit hineinnehmen. Da betest du Geheimnisse, aber im Sprachengebet kann auch Auslegung kommen. Das heißt, es können plötzlich Gedanken auftauchen, die dir Offenbarungen bringen über dieses Thema. Also, und wir Christen werden nämlich deshalb Christen genannt, weil Christus in uns ist. Ja, das ist, an dem hängt es. Christen sind nicht irgendwie Christen, weil man immer schon Christen sagt. Nein, weil Christus in uns ist. Und der Christus in uns, der möchte offenbar werden. Und so viele Christen wissen es nicht. Manche wissen es nicht. Manche haben zwar das Wissen, aber keine Offenbarung darüber, dass er in uns ist. Und deshalb soll man da einfach beten, bis Offenbarung entsteht, bis eine Klarheit in der Sache entsteht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da betet, weil die Information alleine einfach noch nicht reicht. Und wenn es klar wird, offenbar wird, Christus in dir, dann wird auch die Herrlichkeit viel mehr offenbar. Weil Jesus ist der Herr der Herrlichkeit, dann wird die Herrlichkeit Gottes in uns und durch uns sichtbar. Aus uns heraus, aus dem Geist heraus. Ja, und er ist einfach hier. Er ist da, wo du bist, ist Jesus. Das geht gar nicht anders, weil er in dir ist. Aber er ist nicht körperlich hier, aber dafür hat er jetzt deinen Leib und meinen Leib. Darum ist er zwar hier, aber körperlich nimmt er unseren Leib sozusagen. Deshalb wird auch die Gemeinde der Leib Christi genannt, weil wir ihm einen Leib verleihen. Ja, er ging körperlich wieder in den Himmel, ist aber dann in geistlicher Form wieder gekommen, in unsere Herzen durch die Wiedergeburt. Und jetzt ist er auf dem Thron in unserem Herzen, so könnte man es ausdrücken, und lebt sich durch uns, durch die Christen, durch den Leib Christi. Wenn du darüber nachdenkst, Jesus, Gottes Sohn, der einzige geliebte Sohn, gut, inzwischen hat er auch viele Söhne, aber der Erstgeborene halt, der König der ganzen Welt, die Liebe, der Erlöser, der Heiler, der Befreier, der Wunderwirker, der Ratgeber, der Hirte ist in uns, ist in dir. Der Wunderheiler ist bereits in dir. Du kannst vielleicht sagen, der Professor Dr. Jesus ist in dir, wenn dir das weiterhilft. Der Professor Dr. Jesus ist bereits in dir. Ist bereits in dir und ist bereit, für dich zu tun, dir zu helfen. Er ist dein Arzt, dein Orthopäde, dein Psychologe, dein Facharzt für jede Krankheit, die dich plagt. Wenn du die Evangelien liest, siehst du, dass Jesus auf Heilen spezialisiert ist. Und er sagte sogar schon im Alten Testament, in 2. Mose 15, 26, ich werde dir keine der Krankheiten auferlegen, denn ich bin der Herr, dein Arzt, nach Luther- oder Schlachter-Übersetzung, weil in der Elberfelder steht, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und wenn man das zwei zusammenfügt, dann heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Das ist Gottes Aussage. Ja, und er ist es nicht, der Krankheiten auferlegt. Er ist nicht der, der dich krank macht. Nein, noch nie hat er jemanden krank gemacht. Aber die Kranken, die von Satan überwältigten, hat er befreit und hat sie geheilt. Er ist der Heiler, er ist der Arzt. Krank machen tut der Teufel. Krank machen tut auch die Sünde, wenn sich jemand in Sünde verstrickt. Aber nie der Herr Jesus. Er ist der Arzt, Dr. Professor Jesus. Und er, dieser Jesus, lebt in dir und er lebt durch dich. Er ist das offenbarte Geheimnis. Das Geheimnis, das den Juden vorher nicht offenbar war, nachdem sie gesucht haben, wie und was, ist durch Jesus offenbart worden. Aber sie erkannten es nicht gleich. Ja? Sie haben sich das anders vorgestellt, deshalb haben sie diesen Jesus auch bekämpft. Aber jetzt ist es uns offenbar. Der Friedefürst ist in uns. Und mit ihm natürlich auch sein Frieden, weil sonst wäre er nicht der Friedefürst. Und wenn du keinen Frieden hast in dir, dann such ihn auf in dir. Er wird dir Frieden schaffen. Es ist auch seine Wahrheit in dir. Seine Gnade ist in dir, seine Liebe ist in dir, seine Weisheit ist in dir und auch seine Kraft ist in dir. Vielleicht denkst du jetzt, ja, du redest vielleicht, ich spüre es aber nicht, ich sehe es aber nicht, ich erlebe es aber nicht. Aber das ist trotzdem die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit nimmst, die geistliche Wahrheit und über die natürliche Wahrheit stellst, über das, was du siehst und hörst und fühlst und schmeckst und sonst was, dann wird es nach und nach auch in deinem Leben offenbar. Vorher nicht. Ohne Glauben wird es einfach nicht funktionieren. Und Glaube ist erst einmal eine Entscheidung. Welcher Wahrheit glaube ich nun am meisten? Oder eigentlich sollst du der einen Wahrheit voll glauben und der anderen nicht. Aber das ist ein Weg dorthin. So sieht der Weg aus im Neuen Testament, wie Gott uns segnen will, wo er uns hinhaben will als Gemeinde Christi oder als Leib Christi. Er in uns und wir in ihm. Und wenn wir das Abendmahl immer feiern im Glauben, dann hilft uns das nicht mehr dabei. Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6, 56. Also wenn wir Brot und Wein, Fleisch und Blut essen und trinken, dann bleiben wir in ihm und er auch in uns, weil der die Verbindung, die Beziehung aufrechterhalten wird. Und das ist das A und O, die Verbindung, die Beziehung. Durch Glauben wirst du es aufrechterhalten. Wenn du das Abendmahl bloß isst als Ritual, weil es jetzt gerade vorgegeben ist, dann esse ich heute auch ein Stück Brot und trinke auch den Schluck Wein, dann ist es nicht aus Glauben, dann ist bloß ein Mitmachen. Und darum soll man eben beim Abendmahl schon auch einen Glauben auspacken. Dann wird nämlich dieses Brot und dieser Wein tatsächlich geistlich gesehen zum Fleisch und zum Blut und nicht bloß ein Ritual. Also, Und die Folge ist, er bleibt in uns und wir bleiben in ihm. Wir bleiben damit in Verbindung. Das sind Wahrheiten, geistliche Wahrheiten. Und die Wahrheiten, die setzen uns frei. Lügen, das ist das Gegenteil, die behindern. Wenn die Wahrheit frei macht, ist ganz klar, dass die Lüge unfrei macht und hindert und, oder behindert oder gefangen nimmt oder blockiert. Die Wahrheit wird uns frei machen, sagt Jesus. Und das Evangelium und das Christus in uns ist die Wahrheit. Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir dem Wort glauben, den geistlichen Wahrheiten, dann werden wir die Wahrheiten erkennen, weil wir das Wort studieren, das Evangelium und hören und glauben. Und dann setzt ein Prozess ein. Ja, ein Freimachprozess kommt in Gange, weil eben die Wahrheit, die echte geistliche Wahrheit, frei macht. Und dann kommt dieser Friede und diese Liebe und diese Gnade und all diese Kräfte, die in uns sind, plötzlich zum Vorschein. Dann kommt der Dr. Jesus einfach in die Gänge. Also suche diesen Jesus in dir, suche ihn in deinem Inneren, in deinem Geist. Da kannst du ihn kontaktieren. Wenn du glaubst, dass er da ist, kannst du schon mal loslegen. Das ist das Wichtigste. Und denk nicht, oh, jetzt habe ich es einmal probiert, hat nicht geklappt, lass ich es wieder bleiben. Sondern bleib da ein bisschen dran in der Sache, sei ein bisschen hartnäckig. Und sag so, wie der Galaterbrief 2,20 sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mach das zu einem Bekenntnis. Er, Christus, lebt in mir. Jesus lebt in mir. Immer wieder, auch ob es ein intensiver Gedanke ist oder auch ausgesprochen, aber bleib bei diesem Thema. Christus, Jesus, lebt in mir. Er ist in meinem Herzen. Er ist nahe. Er ist da. Ich bin nicht allein. Ich habe einen Helfer dabei. Das ist wichtig zu denken. Umdenken. Du Buße heißt, denk um. Weil Jesus lebt in dir und er will durch dich leben. Er will sich dir und durch dich anderen Menschen offenbaren. Also lass ihn einfach durch dich leben, lass ihn in dir leben. Na, nicht, dass er in dir ist, aber du lässt ihn nicht raus. Du hast ihn in einen Kerker gesteckt in dir, das wäre verkehrt. Lass diesen Jesus leben durch dich, lass ihn reden durch dich. Ob jetzt in Sprachen oder im normalen Gebet oder im Weitergeben des Evangeliums oder im Weitergeben von Liebe, Gnade und Frieden, lass Jesus aus dir fließen. Und mach nicht andere nach, das muss ich auch dazu sagen. Du brauchst es nicht so machen, wie es ein anderer macht. Das ist bei Menschen unterschiedlich, das sieht immer anders aus. Weil wir Menschen sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, wir sind andersartig in unserer Seele, im Verstand, im Leib natürlich auch. Und in unserem Erkenntnisstand sind wir anders. Jeder benutzt andere Worte und das Ganze gibt ein bisschen eine andere Färbung. Eine persönliche Note bringst du mit. Ist auch völlig okay, das macht ja nichts. Lieber, es ist einmal ein bisschen nicht ganz so rund, aber es ist deine persönliche Note. Wenn du bloß ein Nachäffer bist, dann ist es nicht echt. Also sei echt und lass Jesus echt aus dir reden, echt durch dich leben. Auch wenn du immer Färbung gibst. Aber das macht nichts, das gibt eine Vielfalt. Und vielleicht versteht ein anderer dein Reden vielleicht viel besser, weil es sein Level ist, als wie meins. Ist ja dann egal. Hauptsache, er nimmt es an und er versteht, was Jesus sagen will und wie das Evangelium klingt. Und wenn Leute auch noch verschiedene Berufungen und Geistesgaben haben, dann macht es auch einen Unterschied. Weil verschiedene Dienste oder Dienstgaben haben auch verschiedene Schwerpunkte. Einer ist immer auf dem Evangelium, weil er Evangelist ist. Der andere ist mehr auf der Lehre. Der nächste ist mehr der Hirte. Das ist ganz unterschiedlich. Die verschiedenen Dienste haben einfach verschiedene Schwerpunkte. Aber das ganze Bild gibt eine tolle Offenbarung von Jesus Christus. Wenn sich die verschiedenen Menschen, Christen, da ergänzen, dann entsteht der Leib Christi als ein wunderbares Bild und somit lebt Jesus Christus durch den Leib wieder hier auf Erden. Aber leider muss ich sagen, spricht aus manchen religiösen Leuten, muss fast sagen, der Geist des Antichristen. der Geist der Lüge und des Irrtums, wie er in 1. Johannes 4,6 genannt wird. Davor müssen wir uns bewahren. Wir sollen den Herrn Christus heilig halten in unserem Herzen, sagt uns der Petrus in 1. Petrus 3,15, indem dass wir uns einfach vor dem religiösen Zeug bewahren. Das klingt oft ganz schön, aber wir müssen die neutestamentlichen Schriften kennen und müssen prüfen, ob das, was wir hören von irgendeinem Prediger oder von irgendeinem Christen, der vorgibt, ein Christ zu sein, ob das die freimachende Botschaft, die Wahrheit ist oder nicht. Die Schrift sagt uns an drei Stellen, dass wir prüfen sollen und das Echte, das Gute, das Wahre sollen wir behalten und das andere lassen wir lieber ziehen. Kannst du im 1. Thessalonicher 5,21, in Epheser 5,10 und in 1. Johannes 4,1 nachlesen. Also haltet den Herrn Jesus Christus in euren Herzen heilig. Also wo? In unseren Herzen. In uns, weil da ist er ja. Religiöse Leute, vom Geist des Antichristen getrieben, die geben nämlich dem Evangelium nicht eine andere Farbe oder eine andere Note, so wie wir vielleicht, sondern sie geben dem einen anderen Inhalt. Und da fängt das Problem an. Der Inhalt, wenn der passt, ist Gift. Wenn der Inhalt passt und er gibt bloß ein bisschen eine andere Mitteilungsweise, ein bisschen eine andere Farbe, eine andere Note, ist es völlig okay. Das ist der Unterschied des Ganzen. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 16,6, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das heißt, vor deren Lehre und vor allem auch der Heuchelei. Heuchelei ist das, was die religiösen Leute sehr gut können. Heuchelei ist, dass man was vorgibt, was man eigentlich nicht ist. Ein bisschen schön dargestellt, aber dahinter ist ja, Böses, wie Wolf im Schafspelz zum Beispiel, oder das übertünchte Grab, wie Jesus sie genannt hat, außen schön angemalt, innen tote Gebeine. Davor sollen wir uns ganz bewusst hüten, deshalb hat er auch gewarnt davor. Gut, also Jesus Christus in uns und er soll in uns Gestalt annehmen, das heißt, er soll durch uns sichtbar werden. Das sagt uns Galater 4,19. Paulus betet für die Galater, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Das ist so eine Zielsetzung. Sollen wir für uns auch machen, dass wir uns das zum Ziel setzen. Jeder für sich, aber wir als Gottes Gutgemeinschaft, dass Christus Jesus immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Und da fängt es an, dass wir wissen, er ist bereits in uns. Der Erlöser, der Retter, der Heiland, Jesus, der König, ist in uns. Aber wenn wir genauso saft- und kraftlos leben wie die Ungläubigen, dann hat Jesus noch nicht Gestalt in uns gewonnen. Dann ist er zwar drin, aber es zeigt sich nicht. Und wenn du redest wie die Ungläubigen, voller Zweifel und Ängsten, und was wird's noch gerade, und der Professor Dr. XY hat so und so gesagt, und nicht an den Professor Dr. Jesus in dir denkst, dann ist es ein Problem. Es ist einfach noch nicht, dann ist es noch nicht offenbar geworden. Und dann funktioniert es auch nicht mit der Herrlichkeit, die ja eigentlich schon in dir ist. Wenn ein Christ aber diese Offenbarung bekommt, Jesus ist ja in mir, ist ja alles kein Problem, er ist ja da, dann fängt plötzlich an, Kraft aus dir zu sprudeln. Dann fängt es an, Leben aus dir zu sprudeln. Das sagt uns auch der Paulus in Römer 8,11. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, da haben wir wieder bei dem Thema, in euch wohnt und er ist wieder mal in uns, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also unsere Leiber werden mit Leben erfüllt, wegen dem Geist Christi in uns, wegen Christus in uns. Und wenn unsere Leiber erfüllt werden mit dieser Herrlichkeit des Christus, dann bringt es unseren Leibern Heilung und Fitness in allen Bereichen bis ins hohe Alter. Und da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, das ist sehr biblisch. Mose hat gesagt, so wie meine Tage, so auch meine Kraft. 5. Mose 33,25. Und das gilt für Geist, Seele und Leib, weil der Geist Christi uns an Geist, Seele und Leib gesund und frisch erhält. Jetzt gehen wir da einen Schritt weiter im 5. Mose, in Kapitel 34, 7. Hier lesen wir, Mose aber war 120 Jahre alt. Das ist ein stattliches Alter, oder? Und da starb er. Also mit 120 Jahren ist er dann gestorben. Aber hier steht, was mit ihm war. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Er war bis zuletzt fit, gesund, nicht alt und klapprig und schwach. Und jetzt, weil er so schwach ist, muss er sterben, sondern weil Gott ihn einfach nach Hause geholt hat. Das ist der Maßstab. Ist das nicht herrlich, oder? Das wünscht sich doch jeder Mensch. Gesund, bis ins hohe Alter. Und wenn es soweit ist, gehen wir heim. Und das sollte eigentlich die Normalität sein. Dieser Wunsch, wenn du den hast, der kann sich erfüllen, wenn Christus in dir zum Vorschein kommt. Wenn Christus in dir lebendig wird, Gestalt gewinnt, dann erhält dieser Christus Jesus deine Frische bis zum letzten Tag. So wie bei Mose, seine Frische ist nicht geschwunden. Das wäre eigentlich die geistliche höhere Wahrheit und Normalität. Alt, krank, schwach ist eigentlich unnormal. Es ist bloß eine Auswirkung des Sündenfalls. Ja, denk an den 1000 Meter Absturz von dieser Höhe der Herrlichkeit bis in die tiefsten Tiefen des Mangels an Herrlichkeit, der Sünde und der Krankheit und der Schwachheit und des Fluches. Es ist bloß so, dass die Menschheit daran gewöhnt ist, dass ein Mensch, wenn er alt ist, dann schwächer wird und schwächer wird und krank wird und an dem oder dem irgendwann stirbt. Aber aus der Sicht Gottes ist es nicht normal. Aus der Sicht Gottes ist es eine üble Sache. Es ist nicht Gottes Plan für die Menschheit. Gottes Plan ist, sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Bis zum letzten Tag. 120 Jahre ist auch schön lang, ne? Und da gibt's auch noch eine Verheißung in Psalm 92, ab Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, also die mit ihm in Verbindung sind, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das ist die Bildersprache. Die Pflanzen, die Zedern am Libanon werden oft hergenommen. Und dann heißt es, noch im greisen Alter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also noch wenn du alt bist, im Alter eines Greisen, aber nicht daherkommst wie ein Greis, weil du saftvoll und grün bist, und immer noch verkündest, dass die Gerechtigkeit vom Herrn Jesus kommt. So wäre das Normale. So wäre es richtig und so muss es sein, wenn dieses Geheimnis offenbart ist, Christus in uns, Gottes Herrlichkeit in uns. Und dann wird diese Herrlichkeit freigesetzt und diese Herrlichkeit erhält uns frisch und munter bis zum letzten Tag. Der Reichtum der Herrlichkeit ist uns verheißen, das heißt versprochen. Gott will es uns zu erkennen geben. Das ist wieder unser Anfangsvers, Kolosser 1, 27. Den Heiligen wollte Gott zu erkennen geben. Ja, der Gott hat es nicht mehr verborgen, sondern er wollte es erkennen geben. Den Reichtum der Herrlichkeit, die in diesem Geheimnis drin ist. Der Reichtum der Herrlichkeit ist auch so ein Ausdruck, Reichtum, ein Übermaß, eine Fülle von Herrlichkeit. Und es ist Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit erfüllt sich dadurch. Die Juden forschten danach, schreibt uns 1. Petrus 1, 11. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Also die haben ja an den Schriften geforscht und haben gesucht, auf was für eine Zeit dass das hindeutet. Weil die haben ja gelesen, Jesaja 53, die Leiden, die auf Christus kommen sollten. Aber sie haben auch gelesen von den Herrlichkeiten nach diesem Leiden. An dieser Zeit sind ja wir jetzt. Wir sind ja nachher. Dieser Kreuzestod, dieses Leiden Christi, es ist ja schon vollbracht. Nach dem soll Herrlichkeit sein. Aber der Satan hat es geschafft, der religiöse Geist, diese Offenbarung der Herrlichkeit wieder zu einem Geheimnis zu machen. Und es muss wieder aufgedeckt werden, damit diese Herrlichkeiten, die uns verheißen sind, wieder zutage kommen. Die Propheten haben es angekündigt, Jesus hat es in seinem Dienst offenbart und es sollte auch so weitergehen mit der Gemeinde in dieser Kraft und dieser Herrlichkeit. Und wenn du das weißt und dann auch glaubst, dass der Jesus in dir ist, und er größer ist als all die satanischen Mächte, dann kannst du ein siegreiches Leben führen. Er macht dir das bewusst. Der Sieger, der Größere, Jesus ist in dir. 1. Johannes 4,4 sagt uns das klar. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Da meint er die Geister der falschen Propheten und den Geist des Antichristen, wenn man es vorher liest. Weil der, welcher in euch ist, größer, stärker, fähiger, mächtiger ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist eine Aussage. Deshalb können wir überwinden die lügnerischen Geister des Irrtums und des Antichristen, das religiöse Zeug, weil der in uns größer ist. Jesus in uns ist größer als der Geist, der in der Welt vorherrschend ist. Das ist eine ganz gute, wichtige Sache. Darum ist es so existenziell wichtig für einen Christen, dass er weiß, wer in ihm ist und wo er in Christus ist. Viele erwarten als Antichristen immer irgend so einen Menschen, also einen Weltbeherrscher, der eine Weltregierung oder so macht. Aber ich glaube, dass es nicht ein Mensch ist, sondern eine Menschenart. Und das sind die religiösen Leute, wo sich der religiöse Geist in die Gemeinde gesetzt hat. Die Gemeinde war ja ursprünglich voll mit der Herrlichkeit. Wenn du Apostelgeschichte liest, kannst du das feststellen. Und die Gemeinde ist ja der Tempel Gottes. Und da hat sich dieser religiöse Geist des Antichristen hineingeschlichen, hat sich in den Tempel gesetzt. Einen anderen Tempel gibt's ja jetzt gar nicht mehr. Also hat er sich in den Leib Christi hineingeschmuggelt und hat da das Regiment übernommen, dummerweise. So ist es der Geist des Antichristen. Aber er muss wieder rausgeschmissen werden aus dem Leib Christi, weil Christus in uns ist und nicht der Geist des Antichristen, der Religion, der Geist dieser Welt. Also fürchte dich nicht, sondern sei dir Jesus Christus in dir bewusst. Und Christus heißt ja der Gesalbte oder die Salbung in dir. Der musst du dir bewusst sein. Der Geist der Herrlichkeit, sagt 1. Petrus 4,14, ruht auf uns oder ist in uns, kann man auch sagen. Weil Jesus der Herr der Herrlichkeit ist. Jawohl, so ist es gut. Weißt du, wenn dir das klar ist, bist du ein Träger der Herrlichkeit. Ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Ja, der Christ ist nicht das arme Würstchen, das da, ja, wie habe ich gesagt, der Wurm auf Stelzen unter den Teppich kriecht, Panik schiebt vor dem Teufel und dem Antichristen und was noch alles so passiert auf dieser Welt. Das ist nicht der Christ. Der Christ ist der Träger der Herrlichkeit Gottes. Mach dir das mal bewusst. Du bist ein Kind Gottes und damit göttlicher Natur teilhaftig geworden. Ein Kind des allmächtigen Gottes, aus Gott geboren, gezeugt durch sein Wort des Evangeliums. Damit bist du ein Träger der Herrlichkeit. Jetzt müssen wir lernen, das zu wissen und freizusetzen, diese Herrlichkeit auch zu fließen zu lassen. Wie Jesus sagte, Ströme lebendigen Wassers sollen aus unseren Leibern fließen. Ja, das ist eine Bildersprache natürlich, weil nicht irgendein Wasser aus uns fließt, sondern eben die Herrlichkeit, die Kraft. Weil er in uns ist. Er fließt unterm Strich aus uns in Kraft und Herrlichkeit. Und so soll uns diese Herrlichkeit auch umgeben. Ja, wie so ein Magnetfeld, wie ein starkes Kraftfeld, soll uns diese Herrlichkeit umgeben. Wie auch bei Petrus, dann ist er bloß bei den Kranken und Besessenen vorbeimarschiert. Und wenn der Schatten sie erreicht hat, sind Dämonen ausgefahren und die Leute sind geheilt worden. Das wäre das, wo wir hin sollen. Deshalb eben solche Lehre, Christus in uns, das ist Geheimnis, muss uns viel mehr offenbar werden. Es ist die Hoffnung der Herrlichkeit und es soll nicht mehr eine Hoffnung sein, sondern eine Freisetzung der Herrlichkeit. Und es wird sich freisetzen, wenn uns das klar wird und offenbar wird, wer in uns ist und dass Jesus in uns ist. Ja, jetzt habe ich viel geredet, jetzt wollen wir diesen Jesus auch preisen. Ihn loben und ganz bewusst auf das schauen, was wir jetzt gehört haben. Er ist in uns, der Sieger, die Herrlichkeit ist in uns, damit Kraft aus uns freigesetzt wird.